Wir sind im ersten Johannesbrief im Kapitel 4. Eine Stelle, wo Johannes als guter Pastor seine Schäfchen warnt. Vielleicht nicht der angenehmste Dienst, aber gehört dazu. 1. Johannes 4. Pilatus hat bei dem Prozess Jesu eine der grundlegendsten Fragen gestellt. Was war das?
Was ist Wahrheit?
Genau, was ist Wahrheit? Das ist eine grundlegende Frage. Was ist Wahrheit? Was ist wahr? Was ist echt? Was ist die Realität? Das ist die Basis für unser ganzes Leben. Seht ihr, Wahrheit ist nicht irgendwie eine theoretische Angelegenheit, sondern das, was du für wahr hältst, wird dein ganzes Leben bestimmen. Und es wird ganz praktisch einen Unterschied machen, wie du lebst, in allen Bereichen deines Lebens. Und es gibt diejenigen, die sagen, es gibt keine Wahrheit. Es ist eigentlich eine Illusion. Alles, was uns bleibt, dann ist einfach subjektive Meinung. Das heißt dann auch, dass alle Ansichten gleich falsch sind und gleich unsicher und gleich bedeutungslos. Das, was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Das, was für mich wahr ist, ist für mich wahr. Und das hat krasse Auswirkungen. Überlegt euch mal, wenn ihr das wirklich leben wollt, das bedeutet erstens, du kannst nichts wissen. Das ist übrigens der Stand, wo die Wissenschaft heute ist. Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Und wir können immer nur falsifizieren, und aber nie wirklich verifizieren, also nie wirklich ja, sagen, das ist Wahrheit oder das ist Realität. Vielleicht ist unsere ganze Wahrnehmung eine Illusion. Wer weiß. Das, was wir denken, was echt ist, vielleicht ist es gar nicht echt. Versuch das mal zu leben. Zweite Auswirkung ist natürlich davon, wenn du sagst, es gibt keine Wahrheit, es gibt nichts Absolutes in dem Sinn. Das heißt, es gibt auch keine wirkliche, echte Moral. Das heißt, was echt falsch ist und was echt richtig ist. Das heißt, Hitler war genauso richtig oder falsch wie Mutter Teresa. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt eigentlich nur die Durchsetzung von Interessen. Und Recht ist dann einfach eine Machtfrage. Das heißt, wenn jemand, um es praktisch zu machen, wenn jemand irgendwie so ein sadistischer Pädophiler ist, dem es Spaß macht, Kinder zu quälen und die umzubringen, dann wird so eine Person in unserer Gesellschaft verfolgt und seine Freiheit wird eingeschränkt. Ja, weil die Mehrheit zumindest noch glaubt, dass es nicht okay ist und die Justiz und die Polizei auf ihrer Seite hat. Die haben die Macht, ihre Interessen durchzusetzen. Aber wenn du glaubst, dass es keine Wahrheit gibt, kann eigentlich niemand sagen diesem Perversen, hey, das, was du tust oder was du hier tun willst, das ist falsch. Du kannst nur sagen, ja, ich finde, es ist falsch, aber hey, wenn du findest, es ist okay, meine Meinung ist meine Meinung, deine Meinung ist deine Meinung, was für mich wahr ist, ist für mich wahr, was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Und man, wenn er oder Gleichgesinnte an die Macht kommen und seine Ansichten zur Norm erklären, dann möchtest du nicht in diesem Land leben. Und wir wissen, es gab Länder, die von, ich sag mal, Sadisten regiert wurden. Heute noch. Denkt an Nordkorea zum Beispiel. Also ob es eine Wahrheit gibt und welche Wahrheit die Wahrheit ist, ist eine Frage, die über Leben oder Tod entscheiden kann. Beispiel noch. Ist ein ungeborenes Kind ein Mensch, eine Person mit entsprechenden Rechten, oder ist es einfach ein Zellhaufen ohne Rechte? Was ist die Wahrheit? Das entscheidet über Leben oder Tod, was du glaubst hier an dem Punkt, was die Wahrheit ist. Also wenn es keine Wahrheit gibt, dann ist eigentlich alles gleich sinnlos, gleich bedeutungslos, gleich egal. Wenn wir das wirklich ausleben wollen, dann sind wir bei der Anarchie, dann ist jeder seine eigene Wahrheit. Aber wenn es eine Wahrheit gibt, dann was ist die Wahrheit? Macht einen Unterschied, oder? Was wir glauben, was die Wahrheit ist. Zum Beispiel die Wahrheit über Gott. Was ist die Wahrheit über Gott? Gibt es einen Gott? Okay, dann wird das einen Unterschied in meinem Leben machen. Dann werde ich mein Leben um ihn ausrichten. Dann werden solche Dinge wie Gottesdienst zum Beispiel sinnvoll sein und angemessen sein. Wenn es einen Gott gibt, wer ist Gott? Wie ist Gott? Was ist die Wahrheit über Gott? Macht einen riesen Unterschied im praktischen Leben, ob Gott, sagen wir mal, Zeus ist oder Astaroth oder Baal oder der Gott der Bibel. Macht einen riesen Unterschied. Die Leute, die dem Baal angebetet haben, den Gott des Wohlstandes, die haben ihre Kinder geopfert. Passiert übrigens heute noch. Wir nennen die Götter nur nicht mehr bei dem Namen, aber die selben Formen von Götzendienst existieren heute noch. Die Leute, die die Astaroth angebetet haben, eine Fruchtbarkeitsgöttin, also im Prinzip Sex angebetet haben, die haben einen unmoralischen Lebensstil gelebt. Die hatten Tempelprostituierte zum Beispiel mit allem, was da dazu gehört. Zeus war ein zorniger Gott. Der war der Gott, der Blitze geschleudert hat. Ne? Gott der Bibel offenbart sich uns als ein liebender Gott. Und so wer dein Gott ist und wie du Gott siehst, das wird dein Leben prägen. Wir haben uns letztes Mal, glaube ich, darüber unterhalten, dass uns Liebe befreit. Auf der anderen Seite, wenn du Gott als einen zornigen, gesetzlichen, willkürlichen Gott siehst, dann wirst du gesetzlich leben und wahrscheinlich ein eher ängstlicher und unsicherer Mensch sein. Nicht diese Geborgenheit haben, die ein Gott der Liebe uns bietet. Wahrheit macht einen Unterschied. Was ist die Wahrheit über dieses Universum? Ist Materie alles, was es gibt? Gibt es nur das Sichtbare oder gibt es noch eine unsichtbare Welt, eine geistliche Welt? Gibt es nur das Hier und Jetzt oder gibt es die Ewigkeit? Was glaubst du darüber? Was ist die Wahrheit? Das wird deine Perspektive für dein Leben radikal verändern. Was ist die Wahrheit über uns? Sind wir nur Materie oder sind wir Materie und Seele oder Geist? Ja, wenn das so ist, dann macht Gebet zum Beispiel Sinn. Dann ist es nicht nur eine Illusion. Gemeinschaft mit Gott, Gottesdienst. Dann ist es was, was wesentlich ist für unsere Existenz. Ist der Mensch gut oder böse? Von Natur auf. Gefallen oder nicht gefallen? Das macht einen praktischen Unterschied. Denkt an die Pädagogik. Die anti-autoritäre Erziehung kommt von dem Denken, dass der Mensch ja im Grunde auf gut ist, wenn man nur alleine lässt. Was ist die Wahrheit über unsere Geschlechtlichkeit? Hat es eine Bedeutung, dass wir Männer und Frauen sind? Also jetzt über die Fortpflanzung hinaus, über das Offensichtliche. Was ist die Wahrheit darüber? Was ist normal? Ist es normal, ein Mann und eine Frau, die sich für ein Leben lang aneinander binden? Oder dass wir wie die Karnickel jeder mit jedem? Was ist normal? Oder ein Mann mit vielen Frauen, wie die Mormonen das zumindest irgendwann mal gelebt haben? Oder Mann mit Mann, Frau mit Frau? Oder ist Geschlechtlichkeit überhaupt einfach eine Illusion? Ist das was, was wir uns aussuchen können? Und wenn wir uns in unserem Leib nicht wohlfühlen, dann machen wir halt eine OP, eine Geschlechtsumwandlung und wir suchen uns praktisch unser Geschlecht aus. Das ist was, was wir wählen. Ist sehr aktuell, Schulbuchdiskussion. Da geht es ganz konkret um solche Fragen. Was ist die Wahrheit? Was ist die Realität? Gibt es verschiedene Rollen für Männer und Frauen? Oder sind alle gleich? Ist alles irgendwie gleich? Also Wahrheit macht einen Unterschied. Die Antworten auf diese Fragen werden ganz praktisch einen Unterschied machen, wie du deine Sexualität auslebst, wie wir unser Familienleben gestalten. ob wir vielleicht sogar dieses ganze Konzept von Familie und Ehe überhaupt in Frage stellen, wie wir unser Zusammenleben als Familie, als Gemeinde, in der Gesellschaft gestalten und organisieren. Also nur ein paar Beispiele. Der Punkt, den ich machen will, ist, dass Wahrheit unendlich wichtig ist. Und das wird heute gern in Frage gestellt. So, Wahrheit, das postmoderne Denken, na, das ist nicht so wichtig, was wahr ist. Oh ja, es ist wichtig, es zählt, Wahrheit zählt. Und ich möchte, dass wir heute Morgen dieses Gewicht und diese Gewichtigkeit von Wahrheit spüren und fühlen. Und auch schätzen. Hey, wer die Wahrheit kennt, der ist wahrlich ein reicher Mensch. Ein freier Mensch auch, denn Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn wir von der Wahrheit auch nur ein kleines Stück abweichen oder die verfehlen, dann kann das sehr krasse Auswirkungen auf unser Leben haben. Zum Beispiel, du hast einen Kompass und willst irgendwo hingehen oder hinfahren. Wenn dieser Kompass nur ein bisschen lügt, sagen wir 1 Grad Abweichung, vielleicht von hier auf die andere Straßenseite wird es keinen Riesenunterschied machen. Aber je weiter du gehst, am Ende bist du vielleicht tausende Kilometer davon entfernt, von dem Ziel, wo du eigentlich hin willst. Also Wahrheit ist wichtig und Lüge ist eine ernste Gefahr. Und darum geht es heute in unserem Text. Es geht um Lüge und um Wahrheit und das ist ja was, was Johannes schon ab dem 1. Kapitel hier erwähnt hat und womit er sich beschäftigt hat. Und ein Stück weit ist es Wiederholung hier von dem, was er schon im Kapitel 2 gesagt hat, aber auch eine Ergänzung dabei. Lass uns mal den ganzen Abschnitt hier lesen, die Verse 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder. Und hat sie, das heißt diese falschen Propheten, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie, diese falschen Propheten, sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Leute, was ist die christliche biblische Antwort auf die Frage von Pilatus? Was ist Wahrheit? Ja, Jesus, die biblische Antwort ist, Gott ist Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn wir Wahrheit kennen wollen und wenn wir Wahrheit von Lüge unterscheiden wollen, dann müssen wir bei Gott anfangen, dem, was er uns sagt. Und deshalb tun wir das, was wir tun. Deswegen studieren wir Gottes Wort und nehmen uns viel Zeit dafür. Hey, Gott und sein Wort, Wahrheit, ist wichtig. Das ist unbezahlbar. Und die Wahrheit ist, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Einen dreieinigen Gott, wenn wir es genau sagen wollen. Und dieser Gott ist ewig. Der hat immer existiert. Er ist ohne Anfang und Ende. Er war immer, er ist und er wird immer sein. Er braucht niemand anderen. Er genügt sich selbst, er ist absolut souverän und Gott hat alles geschaffen. Alles kommt von ihm und alles ist für ihn. Er ist das Ziel. Und er hat die sichtbare Welt erschaffen, das Universum, die Pflanzen, die Tiere, uns Menschen, das, was wir sehen können. Aber er hat auch die oder eine geistliche Welt erschaffen. Also es gibt eine Dimension in der Schöpfung, die wir nicht sehen können, die wir nicht mit unseren fünf natürlichen Sinnen wahrnehmen können. Es gibt geistliche Personen, Engelwesen, wenn wir so sagen wollen, und deren Berufung ist, Gott anzubeten, wie wir mit der ganzen Schöpfung, Gott zu ehren und auch uns zu dienen, sagt uns die Bibel. Und alles war heil und gut, bis eines dieser geistlichen Wesen sein eigener Gott sein wollte und rebelliert hat gegen Gott. Wir nennen ihn Satan, das heißt so viel wie Feind oder Widersacher. Und andere Engelwesen haben mit ihm rebelliert gegen Gott. Die nennen wir Dämonen. Sind nicht wirklich Konkurrenten zu Gott, so auf derselben Ebene. Also Gott hat die Auseinandersetzung gewonnen, wie immer. Wissen wir aus eigener Erfahrung, wenn wir mit Gott streiten wollen. Wissen wir, wer den Kürzeren zieht. Gott hat gewonnen, ganz klar, und hat Satan und seine Freunde rausgeworfen aus seinem Reich. Aber es gibt einen Feind, es gibt einen Widersacher. Oder mehrere. Und das sind auch unsere Feinde, das sind auch unsere geistlichen Widersacher. Und die meinen es nicht gut mit uns. Und wenn wir zu 1. Mose 3 kommen, sehen wir, wie sie in der sichtbaren Welt, in der für uns sichtbaren Welt mitmischen. Und Satan hat verschiedene Verkleidungen, manifestiert sich, Verkleidung Schlange im 1. Mose, aber er hat auch die Verkleidung Engel des Lichts und solche Dinge. Auf jeden Fall hat er mitgemischt und er hat die ersten Menschen versucht und ermutigt zu tun, was er getan hat. Hat gesagt im Prinzip, hey, vertraut Gott nicht, gehorcht Gott nicht, folgt Gott nicht, ignoriert Gott, seid euer eigener Gott, vergesst Gott. Und die Menschen sind ihm gefolgt. Und das Resultat war der Fall, der Sündenfall und Chaos, Sünde, Mord, Mangel, Krankheit, Tod. Und viele Menschen schauen sich das an und sagen, wie kann Gott gut sein, wenn wir diese Schöpfung betrachten, wenn das seine Schöpfung ist. Und ich hatte in letzter Zeit viele solche Fragen. Ihr wisst, mein Onkel ist beerdigt worden. Und er ist an Krebs gestorben. 2 Jahre lang gelitten. Warum? Warum lässt Gott das zu, wenn er gut ist? Ist vielleicht der Stolperstein für viele Menschen. Die Wahrheit ist, die gefallene Welt mit all ihrem Unheil ist nicht Gottes Schöpfung. Es ist unsere Schöpfung, die Schöpfung der Menschen. Gott hat alles gut erschaffen. Und er hat die Menschen in eine perfekte Umgebung gesetzt und hat im Prinzip gesagt, hey Kinder, genießt es, genießt die Gemeinschaft mit mir, genießt das perfekte, wunderbare, diesen wunderbaren Ort, den ich für euch gemacht habe. Lebt für immer und ewig. Er liebt uns, er ist ein liebender Vater. Aber Kinder, nur eines, von dem lasst eure Finger. Tut es nicht, wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben. Ich habe euch lieb, ich will nicht, dass ihr euch selbst umbringt. Wie ich meinen Kindern sagen kann, hey Kids, wir haben hier ein tolles Haus für euch gemietet, wir haben Spielzeug, wir haben Essen, alles was ihr braucht, es ist alles schön, es ist alles gut. Aber Kids, lasst die Finger von dem Block mit den Küchenmessern, okay? Es würde euch wehtun, ihr würdet euch verletzen und das will ich nicht, dass ihr euch verletzt. Und ihr wisst, wie Kinder sind. Versuchen, das eine Ding zu haben, das eine Ding zu tun, das verboten ist. Und das haben die ersten Menschen getan. Selbstmörderisch eigentlich. Und sie haben sich selbst umgebracht. Wirklich, wörtlich. Geistlich, das heißt Gemeinschaft mit Gott gekillt und auch physisch. Der physische Tod ist in die Welt gekommen. Und Gott ist derjenige, der eine Rettungsmission gestartet hat. Er ist in Jesus Mensch geworden, er hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, was wir nicht leben können. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, auf dem Kreuz getragen, bezahlt, hinweggetan, er ist auferstanden. Und er möchte uns zurückgewinnen, er möchte uns retten, er möchte uns heilen. Und er hat die perfekte Ewigkeit mit ihm bereitet, wo wir absolut heil sein werden und absolut geheilt sein werden. Und seine Feinde, die wird er richten. Könnt schon vorauslesen in der Offenbarung. Wir werden bald dort sein. Aber hier in dieser Zeit zwischen dem Hier und Jetzt und bis wir in der Ewigkeit sind, in dieser Zeit, in der wir als erlöste Menschen noch in einer gefallenen Welt und in einem gefallenen Leib leben, leben wir in einem Krieg, in einem geistlichen Kampf, in dem es um die Seelen von Menschen geht. Und vielleicht sagst du, mir gefällt diese Vorstellung von Krieg nicht. Mir auch nicht. Das war was, an das ich mich erst gewöhnen musste, diese Bilder von Krieg und Kampf in der Bibel. Hey, ich gehöre zur Nachkriegsgeneration, ich habe nie Krieg erlebt und die Bilder, die ich davon sehe, sind absolut nicht attraktiv für mich. Ich will es eigentlich nicht. Mir persönlich wäre es auch lieber, wenn Jesus unser geistiges Leben als Urlaub beschreiben würde und nicht als Kampf oder als Krieg. Aber das ist die Realität. Wir leben auf dem Schlachtfeld, geistlich gesprochen. Unser Urlaub wird im Himmel kommen, okay? Und ich weiß, ich erzähle den meisten von uns zumindest überhaupt nichts Neues. Ich erinnere uns nur an das, was wir eigentlich schon wissen. Aber Leute, wenn wir diesen Aspekt in unserem Leben ignorieren, dann werden wir leichte Opfer sein. Soldaten, die den Feind ignorieren, die fallen. Die werden verletzt, die werden zerstreut, die werden getötet. Und lass uns mal ehrlich sein an dem Punkt. Wir, ich auch, ich rede von mir selber, wir leben so oft naiv dahin, was diese Realität betrifft. Realitätsfremd eigentlich, unaufmerksam auf den geistlichen Kampf. Wir vergessen das, wir missachten diese Realität. Und da werden wir allzu leicht so opfern. Wir lassen uns verführen, wir lassen uns verdammen, wir lassen uns entzweien, wir lassen uns diese komischen, schlechten Gedanken und Gefühle übereinander in den Kopf setzen, wir lassen uns belügen und wir schnallen das nicht oder allzu oft sehr spät, wenn schon viel kaputt ist. Schnallen zu spät, was wirklich abgeht. Aber Gott sagt uns, Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also wachen und beten, das ist ein guter Rat für einen Soldaten, der im Schützengraben liegt. Wachen und beten. Tun wir das? Ich möchte uns ermutigen, in diesem Jahr das zu tun und wirklich wachsam zu leben. Gerade wenn wir Glaubensschritte machen. Wenn wir vorangehen, wenn wir Land einnehmen für Jesus, wenn wir einen Unterschied machen wollen für ihn in dieser Welt, werden wir Widerstand erleben. Und der Feind schläft nicht, selbst wenn wir schlafen. Das muss uns bewusst sein. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Seht, er ist gar nicht so sehr Gottes Widersacher. Für Gott ist es nix, kein Gegenüber. Aber er ist unser Widersacher. Und er versucht uns zu verschlingen. Und der Apostel Petrus sagt uns, seid nüchtern und wacht, seid wachsam. Wir leben in einem geistigen Kampf. Und unser Feind hat verschiedene Waffen in seinem Arsenal. Versuchung, Verdammnis. Und wendet die oft in Kombination an. Zuerst versucht er uns und Versuchungen kommen ja oft in schönen Verpackungen. Und er sagt uns, hey, du kannst es tun, das ist kein Problem, alle tun es, das fühlt sich gut an. Es wird dich nicht süchtig machen, probier es einfach, bla 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 und so weiter und so fort. Und dann, wenn wir der Versuchung nachgegeben haben, dann verdammt er uns und sagt, hey, du bist der Letzte. Schau, was du getan hast. Jetzt will Gott nichts mit dir zu tun haben. Hey, du kannst nicht einfach beten nach dem. Du kannst nicht einfach wieder so zu Gott kommen. Du kannst nicht einfach Vergebung empfangen. Er versucht uns zu verdammen. Heute wollen wir uns eine dritte Waffe in seinem Arsenal anschauen, die Lüge. Satan ist ein Lügner. Er belügt uns über sich selbst, über uns selbst, über unsere Geschwister, über Gott, über Situationen, in denen wir sind, über die Realität. Und Lügen wirken sich aus in unserem Leben, genauso wie die Wahrheit. Lügen haben Auswirkungen, selbst wenn sie nicht wahr sind, oder? Wenn wir der Lüge glauben, wird es Auswirkungen auf unser Leben haben. Zum Beispiel, ich liebe meine Frau, ich bin total beschenkt mit ihr, ich bin total gesegnet mit ihr, ich bin total zufrieden mit ihr und ich bin ja auch treu. Aber wenn jetzt irgendeine Frau zu meiner Frau kommen würde und sagen würde, hey, ich habe ein Verhältnis, eine Affäre mit deinem Mann, selbst wenn es nicht stimmt, denkt ihr, wird das Auswirkungen haben auf unser Zusammenleben? Ja, ganz sicher. Wir alle kennen das, anderes Beispiel, diese falschen Gedanken und falschen Annahmen. So und so hat es getan, ah, das hat er sicher so und so gemeint. Ah, der hat mich nicht gefragt, der denkt sicher, ich bin blöd. Der hat irgendwie so komisch geguckt, der mag mich sicher nicht. Kennt ihr das? Ich meine, wir alle haben Effekte von solchen Lügen in unseren Gedanken erlebt. Diese falschen Annahmen, die wirken sich aus auf unser Zusammenleben. Also Lügen sind zerstörerisch, Lügen entzweien. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie erkennen und aufdecken und bloßstellen. Am besten noch, bevor sie unser Denken und unser Handeln beeinflussen. Und lasst uns auch bewusst sein, dass der Teufel und die Dämonen Menschen gebrauchen, so wie Gott uns gebrauchen will, als seine Werkzeuge. Wir können sogar als Christen Werkzeuge von Satan und seinen Freunden werden. Wenn wir Lügen glauben zum Beispiel, wenn wir Gott nicht hingegeben sind, wenn wir weltlich denken, durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir uns kleiden, Mädels. Die Bibel ermutigt uns, kein Anstoß zu sein. Oft ist es unbewusst. Ich sage nicht, dass wir besessen sind vom Teufel oder von Dämonen, wenn wir gebraucht werden von ihnen. Denkt an den Petrus, der einfach nur in seinem weltlichen Denken gedacht hat und Jesus hat vom Kreuz gesprochen und Petrus hat gesagt, nee, Herr, das soll nicht passieren. Und was hat Jesus gesagt? Geh hinter mich, Satan. Wir wollen natürlich nie bewusst gebraucht werden von der anderen Seite. Römerbrief 6, Vers 13 ermutigt uns, stellt auch nicht eure Glieder, eure Hände, eure Beine, euer Denken, euren Verstand. Stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und besonders gefährlich ist eine Lüge, wenn sie im geistlichen Mäntelchen daherkommt. Wenn sie von Leuten kommt, die aus der Gemeinde herauskommen. Von Leuten, die behaupten, Gott zu repräsentieren. Und das ist der Hintergrund hier. Die Leute, an die Johannes geschrieben hat, die hatten noch nicht das Neue Testament. So in Buchform, die geprüfte Wahrheit. Die hatten vielleicht einzelne Briefe oder Fragmente davon. Aber sonst gab es Apostel und Lehrer und Propheten, die herumgereist sind von Gemeinde zu Gemeinde und die besucht haben und da gelehrt haben. Und Jesus sprach von Wölfen in Schafspelzen. Paulus warnt uns vor falschen Aposteln und vor falschen Lehrern und vor falschen Propheten im ganzen Paket. Ermutigt uns im ersten Korintherbrief, Prophetie nicht zu verachten, sogar, dass wir uns ausstrecken nach diesen Gaben, aber gleichzeitig sagt er auch immer, dass wir prüfen müssen. 1. Korinther 14, Vers 29 zum Beispiel. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen oder prüfen, beurteilen. 1. Thessalonicher 5, 20 und 21. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und genauso sagt uns der Apostel Johannes es hier. Wir müssen eigentlich im Vers 24 beginnen, wo er gesagt hat, wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Christen werden von dem Heiligen Geist bewohnt. Das heißt, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir sind von ihm beherrscht. Wir haben sein Zeugnis in unserem Herzen. Wir haben seine Überführung. Wir haben seine Liebe. Und der Heilige Geist leitet uns in ein gehorsames Leben. Heiliger Geist, hat uns Jesus gesagt, ist der Geist der Wahrheit. Er führt uns in die Wahrheit. Aber dann im Kontrast dazu, Vers 1 im Kapitel 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Wenn er sagt, prüft die Geister, meint er, prüft die Lehren, prüft diese Weissagungen, die Propheten euch bringen. Aus welchem Geist sie inspiriert sind. Roland Werner hat es so übersetzt, er hat gesagt, schaut euch diese Geistesströmungen genau an, ob sie wirklich von Gott stammen. Und Johannes wendet sich natürlich wieder gegen diese gnostischen Irrlehrer seiner Zeit. Diese Irrlehren, die entsprachen dem Zeitgeist, das was zu seiner Zeit in und modern war. Im Besonderen wendet er sich gegen den Doketismus, müsst ihr euch nicht merken, aber vielleicht interessiert es manche. Kommt von dem Wort scheinen. Und die haben gelehrt, aus dieser Überzeugung heraus, dass die Materie böse ist und widergöttlich ist, dass Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist, sondern er ist nur als Mensch erschienen. Hat nur den Anschein. Jesus war irgendwie so ein Phantom, wenn der über den Strand gelaufen ist, hat er keine Fußspuren hinterlassen. Jesus hat auch nicht wirklich gelitten am Kreuz, weil er nicht wirklich leiblich war. Das war nur eine Illusion. Vers 2, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, denkt wieder, wenn er sagt, jeder Geist, jede Lehre, jede Prophezeiung, die Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist das Gott, die Menschwerdung bekennt. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht das Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also jeder, der die Menschwerdung Jesu verleugnet. Und im Kapitel 2 hat er eine andere Version dieser gnostischen Irrlehrer erwähnt, die Version von Carinthus. Der hat die Göttlichkeit Jesu verleugnet. Die Idee war, dass dieses Geistwesen Christus über den Menschen Jesus gekommen ist und vorm Kreuz hat er ihn wieder verlassen. Ist beste New Age Lehre, das findet ihr auch heute, ähnliche Lehre. Aber jeder, der nicht Jesus bekennt, den biblischen Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, sondern aus dem Antichristen. Paulus schreibt was Ähnliches in einem bisschen unterschiedlichen Kontext. 1. Korinther 12, Vers 3. Da sagt er, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus oder Jesus ist Herr und damit Jesus ist Gott, außer im Heiligen Geist. Und er redet jetzt hier nicht nur irgendwie nur von seinem Lippenbekenntnis. Jesus ist Herr, Jesus ist Gott. Den Christen hat dieses Bekenntnis Verfolgung gebracht. Zuerst von den Juden und dann von den Römern. Paulus selbst sagt in der Apostelgeschichte, in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Das heißt der Saulus, bevor er zum Paulus wurde. Die Römer haben bekannt, der Kaiser ist Herr. Der Kaiser ist Gott. Christen haben sich geweigert, das zu bekennen. Und sie hatten dann die Wahl, entweder Jesus zu verleugnen oder den Tod. Also Johannes identifiziert hier die falschen Bekenntnisse seiner Zeit und wir haben uns schon viel über diese gnostischen Strömungen unterhalten. Ist eine Ergänzung zu dem, was er uns eigentlich schon gesagt hat. Aber er fügt noch was Neues hinzu und ich denke, das ist wesentlich und da müssen wir sehr aufmerksam sein. Auch in unserem Leben und in unserer Zeit. Was ich interessant finde, ist, dass wir hier diese Verquickung sehen zwischen den geistlichen, religiösen Irrlehren und der Philosophie ihrer Zeit. In Vers 3 lesen wir hier, diesen falschen Lehrer waren vom Geist des Antichristen inspiriert. Der Geist des Antichristen ist in der Welt am Wirken, auch Vers 3, die Welt wird von ihm regiert und beeinflusst. Epheser 2, lesen wir was Ähnliches, die gottlose Welt wird von Satan beherrscht, er ist der Geist, der in den Ungehorsamen wirkt, steht da. Und dann lesen wir im Vers 5, sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus dem Geist der Welt oder aus der Welt. Und die Welt hört sie. Spricht ja von den falschen Propheten natürlich. Also dieses Zusammenspiel, diese falschen Propheten sind von der gottlosen Welt beeinflusst. Und sie reden aus der Welt. Neue Leben-Übersetzung schreibt vom Standpunkt der Welt aus. Und der ist so oft antichristlich, oder? Inspiriert von dem Geist des Antichristen. Und darum werden sie angenommen von der Welt. Während das wahre Evangelium vielen ein Anstoß ist, wie uns der Paulus gesagt hat mit dem ersten Korintherbrief. Also, neuer Aspekt hier, den der Johannes uns hier zeigt, ist, dass die falschen Propheten dem Zeitgeist folgen. Dem, was in ist, dem, was cool ist in der Welt. Warum? Weil sie akzeptiert sein wollen in der Welt. Und sie haben Jesus, sie haben sein Evangelium, sie haben sein Wort angepasst an das, was gerade in der Welt in war. Also zur Zeit von Johannes, die Materie wurde von den Philosophen ihrer Zeit als minderwertig und böse angesehen, also haben sie Jesus zu einem leiblosen Geistwesen gemacht. Das war populärer. Hey, das ist gut fürs Gemeindewachstum. Da können wir mehr Leute erreichen, wenn wir so ein bisschen hinbiegen an das, was gerade in ist und cool ist. Genauso wie der Paulus vielleicht Leute im Sinn hatte, die den Herrschaftsanspruch von Jesus so ein bisschen heruntergeschraubt haben und verwässert haben. Dieses Bekenntnis, Jesus ist der Herr und Gott, wir sollen ihn allein anbeten, für ihn allein leben. Wir müssen ihm absolut folgen und absolut gehorchen. Oh, das ist zu radikal, wenn wir das predigen. Das werden die Leute nicht wirklich mögen. Das könnte uns Verfolgung bringen. Lass uns das ein bisschen runterschrauben. Ist übrigens sehr modern, oder? Sehr aktuell. Kommt, wir machen Jesus nur zu unserem Retter und lassen diesen Herrschaftsanspruch beiseite. Hey, wir sind coole, freie, weltliche, moderne Christen. Johannes 16 hat Jesus gesagt, der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Und wir können das beobachten in der ganzen Kirchengeschichte, dass es immer auch einen Trend gab, die Theologie dem Zeitgeist anzupassen. Die Theologie folgt dem Zeitgeist. Könnt ihr beobachten. Googelt mal einfach nur unterschiedliche Theologien, die es so gibt. Ein paar moderne Beispiele. Existenzialistische Theologie. Liberale Theologie, politische Theologie, marxistische Theologie, Befreiungstheologie wird die auch genannt, feministische Theologie. Hey, wie wäre es mit biblischer Theologie? Man kann heute nicht mehr davon ausgehen, dass ein Theologieprofessor auf der Uni wirklich lehrt, was die Bibel sagt. Wir müssen alles prüfen. Und ja, das Gute festhalten. Ich sage nicht, dass alles falsch ist und alles schlecht ist, was diese Theologen sagen. Aber sind beeinflusst vom Zeitgeist, vom Geist dieser Welt. Also prüft alles und glaubt nicht einfach irgendetwas, weil es irgendjemand sagt, der einen Doktortitel hat oder einen Professortitel für Theologie hat oder irgendeinen bekannten Namen hat oder im Fernsehen ist oder selbst wenn ein Engel kommt und dir irgendwas offenbart, irgendwas sagt, glaubt es nicht einfach. Und heute gilt es mehr denn je. Es gibt einen ganzen Jahrmarkt von unterschiedlichen theologischen Strömungen und von geistlichen Angeboten. Esoterik und so weiter. Es gibt auch ständig irgendwelche neuen Strömungen, die so durch die Gemeinde Jesu schwappen, besonders in charismatischen Kreisen. Wir müssen heute mehr denn je prüfen. Und wie können wir prüfen? Wir werden jetzt super viel Zeit verbringen, weil wir im Kapitel 2 schon drüber geredet haben. Johannes gibt uns denselben Maßstab wie im Kapitel 2. Einerseits erinnert er uns an den Beistand des Heiligen Geistes. Diese Christen in Ephesus, an die Johannes geschrieben hat, das waren nicht alles ausgebildete Theologen oder Philosophen, die irgendwie auf einer intellektuellen Ebene diesen falschen geistigen Strömungen begegnen konnten, aber sie hatten alle den Heiligen Geist. Sie hatten alle diesen eingebauten geistigen Instinkt, hat F.F. Bruce das genannt. Gemeinschaft mit dem Geist der Wahrheit. Und der Heilige Geist hilft uns nicht, auf den Zeitgeist hineinzufallen. Aber das, wo wir wachsam sein müssen, wo wir dranbleiben müssen an ihm, wo wir immer, wenn wir was hören oder was sehen oder Fernsehen, wo immer konfrontiert werden mit Meinungen, mit Lehren, dass wir beten, dass wir fragen, Herr, was denkst du drüber? Wie siehst du das? Sehr aufmerksam sind auf sein Reden. Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, das heißt die falschen Propheten, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der Heilige Geist ist größer als der Geist des Antichristen, als Satan selbst. Der Heilige Geist ist Gott. Satan ist ein Geschöpf. Der ist kein Gegenüber für Gott. Der hat keine Chance. Und so eine geistliche Strömung, die mal so durch die Gemeinde geschwappt ist, in letzter Zeit hört man immer so viel davon, ist diese Idee, dass wir Christen Dämonen austreiben müssen aus anderen Christen. Man spricht den Zeitgeist in dem Sinn, dass die Menschen nicht verantwortlich sein wollen für das, was sie tun. Und es ist einfacher zu sagen, oh, ich treibe irgendeinen Dämon der Fresssucht aus, als zu sagen, hey, mein Fleisch muss ans Kreuz. Ich bin nicht schuld, der ist schuld. Es gibt kein einziges Beispiel im Neuen Testament, dass ein Dämon aus einem Christen ausgetrieben wurde. Kein einziges. Aber wir lesen hier, dass Satan und seine Freunde in der Welt sind. Hey, die können uns von außen belügen und angreifen und versuchen, aber sie können nicht in uns, in dem Sinn von uns total beherrschen oder Besitz ergreifen von uns, wie wir es bei Besessenen in der Bibel sehen. Hey, wahre Christen sind schon besetzt, okay? Der Heilige Geist ist in uns, lesen wir hier. Und er ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er will uns nicht teilen. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns nicht teilen. Und diese Irrlehre, dass Christen besessen sein können von Dämonen, ist eigentlich auch ein Angriff auf Gottes Charakter. Ich meine, welcher Vater würde seine Kinder irgendeinem Sadisten überlassen? Dämonen haben überhaupt keinen Wunsch, in der Nähe Jesu zu sein oder Gottes zu sein. Die sind geflohen. Und wenn er in unserem Herzen ist, dann wollen sie nicht auch dort sein. Kann ich euch versprechen. Also wir können diese Vorstellung getrost auf die theologische Müllhalde werfen und wir können frei sein von dieser Lüge. Frei sein von dieser Furcht auch, die das hervorbringt, dieses Besessensein von Besessensein. Die Wahrheit wird uns frei machen. Hey, sei besessen von Jesus und nicht von der Jagd auf Dämonen oder solches Zeug. Johannes weist uns immer wieder auf Jesus. Darum geht es. Es dreht sich alles um Jesus. Dann sind wir heil, wenn wir so leben. Und hier ist der Maßstab, an dem wir prüfen können im Vers 6. Wir sind aus Gott, sagt Johannes, er spricht hier von den Aposteln. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Kann nicht jeder von uns sagen, wer auf mich hört, ist von Gott, wer nicht, ist nicht von Gott. Nee, Johannes spricht hier als von Gott inspirierter Apostel. Der Maßstab ist die Lehre der Apostel. Hier, die Bibel, Gottes Wort. Und das ist das Wort der Wahrheit, wird uns öfter in der Bibel gesagt, zum Beispiel im 2. Timotheus 2, Vers 15. Das ist der Maßstab. Echte Christen hören auf Gottes Wort. Und so können wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums unterscheiden. Wenn eine Lehre oder eine Prophetie mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann ist es okay. Wenn es gegen das ist, was Gottes Wort sagt, oder wenn wir es nicht in der Bibel finden, dann kannst du das mit ruhigem Gewissen abweisen und sagen, hey, das brauche ich nicht. Das ist der Geist des Irrtums. Also Gottes Wort. Lass uns einmal mehr Bibelstudenten sein in diesem Jahr. Die beste Waffe gegen die Lüge ist die Wahrheit. Die Wahrheit zu kennen. Ich kann euch viel erzählen über meine Frau, dass sie, weiß nicht, blond ist und 2 Meter groß. Aber wenn ihr sie kennt, dann wisst ihr, dass es gelogen ist. Die Wahrheit ist die beste Waffe gegen die Lüge. Und wir können uns auch selbst prüfen. Uns mit dem Heiligen Geist, mit Gott drüber unterhalten. Woher kommt mein Denken? Bin ich in meinem Denken irgendwie beeinflusst von dem Zeitgeist? Das, was in ist. Das, was cool ist. Das, wie die Menschen in der Welt denken. Wirklich, unsere ganzen Gemeindekulturen sind oft sehr beeinflusst von dem Zeitgeist. Und Gott sagt uns an der Stelle, wenn das so ist, dann müssen wir einfach umkehren und unser Denken erneuern und dem angleichen, was er uns in seinem Wort sagt. Aber vor allem lasst uns an Jesus dranbleiben und von ihm eingenommen sein. Nicht von Dämonen, nicht von irgendeiner Lehre, irgendeinem Ismus dieser Welt. Hey, wir sind Christen. Wir sind Christen. Das ist unsere Identität. Zuallererst. Wir sind nicht Deutsche, wir sind nicht Österreicher, wir sind nicht Amerikaner, wir sind nicht Männer, wir sind nicht Frauen, wir sind nicht Existenzialisten, wir sind nicht Feministen oder sonst irgendwas. Wir sind Christen. Punkt. Das ist unsere Identität. Und der Geist Gottes weist uns auf Jesus hin. Und jeder Geist, der nicht den biblischen Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, sagt uns Johannes hier. Also wir können jede Lehre, jeden Gedanken, jede Erfahrung auch daran prüfen, dass wir fragen, passt es zu Jesus? Würde Jesus das tun? Würde Jesus so denken? Macht mich diese Lehre oder dieses Wort hier abhängiger von Jesus oder macht es mich unabhängig von Jesus? Er hat uns gesagt, ohne ihn können wir nichts tun. Ehrt es Jesus, macht es ihn groß, liebt, betet diese Lehre oder dieser Lehrer Jesus an. Darum geht's. Es dreht sich alles um Jesus. In Jesus ist der unsichtbare Gott sichtbar geworden. Und was für einen wunderbaren Gott wir haben. Was für ein wunderbarer, liebender, barmherziger, gütiger, gerechter, heiliger Gott sich uns offenbart. In Jesus. Und so nimm ihn als Maßstab. Alles, was zu ihm passt, ist okay. Alles, was nicht zu ihm passt, ist nicht okay. Und lasst uns nicht versklavt werden von irgendwelchen Lehren oder Philosophien oder Strömungen, die das Denken der Menschen in dieser Welt beeinflussen. Lasst uns geprägt und beeinflusst und besessen und beeindruckt sein von einem allein, von Jesus. Und wisst ihr was, die Wahrheit wird uns frei machen. Wir werden freie und heile Menschen sein, wenn wir so leben. Amen. Und Herr, so danken wir dir dafür, dass du die Wahrheit bist in Person. Du bist wunderbar, Jesus. Dich wollen wir anbeten, dir wollen wir folgen, dich wollen wir ehren. Danke, dass du in uns wohnst, durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Danke, dass er der Geist der Wahrheit ist. Danke, dass er uns in die Wahrheit führt. Und Herr, wenn wir um eines beten in diesem neuen Jahr, zu Beginn dieses Jahres, wollen wir beten, dass du uns tiefer hineinziehst in diese Gemeinschaft mit dir, diese Abhängigkeit von deinem Geist. Und Herr, dass du uns prägst, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, alles von uns. Mach uns zu freieren Menschen von all diesen Lügen und all diesem Schrott, der herumschwirrt in dieser Welt. Mach uns zu freien Menschen, freien Christen. Wir sind frei, dich anzubeten. Das ist so wunderbar. Danke dafür, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen in jeder Hinsicht des Wortes. Danke für dein Heil. Danke für deine Erlösung. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben. Wir lieben dich, Herr. Wir beten dich an. Halt uns nah bei dir, darum bitten wir dich zu Beginn dieses Jahres. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss und dann möchte ich euch herzlich einladen, noch hier zu bleiben, gemeinsam Mittag zu essen. Heute ist ja der erste Sonntag im Monat, wo wir immer noch Gemeinschaft haben nachher. Wir teilen das, was wir mitgebracht haben, und wenn es wer vergessen hat, hey, es gibt hier den Fastfood-Chinesen, dann können wir was bestellen und trotzdem Gemeinschaft haben und zusammen essen. Der Herr segne euch, der Herr halte euch nah bei sich und der Herr schenke euch das ganz neu, diese Sensibilität für den Geist der Wahrheit in unserem Herzen. Schätzt es, feiert es, lebt es, diese Gemeinschaft mit ihm, der die Wahrheit ist. Das wird uns frei machen. Amen.